Time.
Ja, hallo und herzlich willkommen bei Teamtime, deinem Podcast für langfristige Freude an der Zusammenarbeit und nachhaltigen Kundenfokus, trotz stetigem Wandel. Ja, heute wird's handwerklich, ehrlich und auch richtig lecker, weil ich einen Gast habe, Anil Kumar. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Teigtalente und seit über 15 Jahren als Bäckermeister unterwegs und lebt seine Passion. Gutes Brot und andere tolle Bäckerprodukte backen, die kennen wir ja, wir Normalos, eher ja aus dem Supermarkt oder vielleicht aus der Bäckerei. Das sind dann oftmals so 0815 Produkte. Anil macht das total anders. Das sind Produkte ohne Zusatzstoffe, die mit viel Geduld und mit viel Wissen und Gefühl hergestellt werden. Und bei Teigtalente wird genau das verbunden. Also traditionelles Handwerk kommt mit Wissensvermittlung zusammen und ja, er bietet auch verschiedene Kurse an, Brotbackkurse und Team-Events, in denen auch gebacken wird. Also richtig klasse und darum soll es auch heute gehen. Was lernen Teams bei diesen Events? Wie funktioniert auch Teamwork in der Bäckerei? Und wie sieht eigentlich so ein Weg aus vom klassischen Beruf aus der Bäckerei zum Unternehmer, auch total spannend. Und warum ist echtes Handwerk immer noch total wichtig und leider oft unterrepräsentiert? Ja, hi Anil, ich freue mich.
Grüß dich, ich freue mich auch. Danke, dass ich hier sein darf.
Du hast gerade gesagt, du kommst, bevor wir hier angefangen haben aufzunehmen, dass du aus dem Urlaub kommst. Italien, gab es da gute Bäckereien?
Also in Italien backen die hauptsächlich halt nur mit Weizen. Das kennen wir in Deutschland ja anders, da wir mit verschiedenen Getreide arbeiten. Aber trotzdem, ich mag solche Gebäcke sehr gerne. Rustikale Gebäcke, grobe Porungen, viel Fermentation, viel Geschmack. Und das leben die dort noch ein bisschen anders als in Deutschland, das muss man ganz klar sagen. Aber ich glaube, ich gehe da auch anders durch die Welt. Ich habe mich halt vorher erkundigt, welche Bäckereien gibt es da und bin dann halt gezielt auch zu wirklich welchen hingegangen, die ich mir angucken wollte. Aber ich wurde nicht enttäuscht auf jeden Fall. Es war total gut.
Hast du da auch Inspiration jetzt für dich wieder mitgenommen?
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch erste Rezepte schon direkt. Also quasi nachgebaut und auf meinem Blog dann veröffentlicht.
Oh, cool. Also das merkt man ja jetzt schon, du lebst das total und auch wenn du deine Produkte vorstellst, finde ich, macht es auch einfach Lust. Ja, die auch auszuprobieren. Als wir uns kennengelernt haben, hast du ein Osterprodukt präsentiert. Und wie kam es denn überhaupt dazu? Wie bist du zur Bäckerei oder in die Bäckerei gekommen?
Also, es ist tatsächlich so, ich habe sehr, sehr früh schon angefangen, in einer Bäckerei zu jobben, weil ich bin neben einer Bäckerei aufgewachsen, also in meiner direkten Nachbarschaft, so ein paar Minuten fußläufig, da war eine Bäckerei und der Sohn von dem Chef dort, der war bei mir in der Grundschule und also mit 7 Jahren sozusagen haben wir uns kennengelernt und der hat mich dann immer zum Spielen zu Hause eingeladen und ich bin da hingegangen. Aber anstatt mit ihm halt irgendwas zu spielen, was Kinder so machen, bin ich immer rüber in die Backstube gegangen und fand es irgendwie spannend, was die Leute da machen. Und der Chef da war nicht so der Typ dafür, dass man einfach nur nebendran steht und zuschaut und hat mich früh schon dort Dinge gelehrt. Ja? Also am Anfang war das einfach nur hier, ich zeige dir mal, wie man den Boden zusammenfegt. Auch so, dass es keine Streifen hinterlässt vom Mehl und so, ja. Und je öfter ich da war, desto mehr hat er mir gezeigt. Und irgendwann ging das dann halt so weit, dass ich dort angefangen habe, so ein bisschen zu jobben, ja. Aber ich war ja extrem jung und deswegen gab es halt keine Erwartungen oder keine Bezahlung oder so, sondern es war halt einfach so just for fun, ja. Und wenn ich da war, war ich da und wenn nicht, bin ich wieder gegangen. Je älter ich wurde, desto mehr wurde das dann aber ernst. Und dann habe ich dort auch Ferienjobs gemacht. Die wurden dann auch irgendwann ganz normal bezahlt und so. Und bin dann so richtig in die Familie eigentlich auch aufgenommen worden. Also ich war dann, bevor ich in meiner Ausbildung war, vielleicht so mit 13 Jahren, 14 Jahren, war ich wirklich in den Ferien jeden Tag dort. Also ich habe auch dort übernachtet, ja. Meine Mutter wusste ja, wo ich bin. War ja um die Ecke und ich bin dann immer am letzten Schultag direkt nach der Schule dahin gegangen und bin am letzten Ferientag erst wieder nach Hause gegangen. Und habe Zeit mit der Familie gebracht, aber habe auch jeden Tag in der Bäckerei gearbeitet und habe halt so wirklich alle Grundlagen, Arbeiten mit Teigen schon sehr früh gelernt. Und dann lag es natürlich auch nahe, wo die Schule rum war. Ich habe meinen Abschluss gemacht, da war ich dann 15. Und dann lag es ja total nahe, dort einfach auch die Ausbildung zu machen. Ja, also es gab irgendwie nicht so viele andere Gedanken in andere Richtungen.
Also hast du es auch dann in der gleichen Bäckerei, also deine Ausbildung dort gemacht?
Genau, ich habe die Ausbildung dann dort gemacht und habe nach der Ausbildung auch noch ein Jahr dort gearbeitet, und bin dann aber nach dem Jahr weitergezogen, weil man einfach im Handwerk ist, also vielleicht so, ich würde sogar so weit gehen, ich glaube, in jedem Beruf ist es ratsam, dass man sich andere Betriebe anschaut, dass man verschiedene Techniken lernt, andere Menschen kennenlernt, sein Netzwerk erweitert und so. Und deswegen bin ich dann nach einem Jahr, Gesellenjahr dort dann weitergezogen.
Und das war ja in Stuttgart, hattest du gesagt, oder du kommst aus der Nähe von
Nee.
Stuttgart? Nee?
Ja, also in Baden-Württemberg, aber es ist schon eine Ecke von Stuttgart weg, also es ist eher bei Freiburg und von
Ah, ja.
Freiburg noch weiter südlich, wenn man dann Richtung Schweiz, Frankreich fährt im Dreiländereck, so direkt Grenzstadt.
Und wie bist du denn nach
Oder
Berlin
Heilbronn.
gekommen? Ja.
Nach Berlin bin ich dann gekommen, da muss ich mal gerade überlegen, das war glaube ich 2014. Einfach aus Gründen be auch beruflich bezogen. Ich war, also ich bin nicht mehr weitergekommen so richtig. Ich musste was Neues machen. Ich habe verschiedene Betriebe zu dem Zeitpunkt gesehen, wollte aber einen Meister machen. Und zu der Zeit habe ich in Stuttgart gelebt. Und dort gab es damals eine Warteliste auf der Meisterschule, wo man 2 Jahre warten musste. Und die 2 Jahre wollte ich halt nicht warten. Es war, ja, war noch, wenn man das heute betrachtet, verrückte Zeit, dass es noch Wartelisten gab. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bewirb mich mal innerhalb von Deutschland und guck, wo ich einen Meisterplatz kriege. Und da hat Berlin mich zuerst genommen. Und deswegen bin ich halt nach Berlin gekommen. Ursprünglich nur, um den Meister zu machen. Es gab keinen weiteren Plan. Aber ja, dann bin ich irgendwie hier geblieben und 12 Jahre sind jetzt vergangen. Bin ich immer noch hier und kann es mir auch nicht mehr anders vorstellen.
Ja, und dann hast du ja Teigtalente gegründet.
Genau.
Hattest du das schon lange dann in deinem Hinterkopf, dass du sagst, ja, das wollte ich schon immer, eigenen Betrieb dann auch gründen? Oder wie kam das dann?
Eigentlich gar nicht. Also ich habe sogar sehr, sehr lange die Ansicht gehabt, dass selbstständig sein nichts für mich ist. Dass angestellt sein hat ganz viele Vorteile und so. Und das hatte ich nie im Sinn. Aber ich war fast 10 Jahre dann bei einem Backzutatenhersteller angestellt als, das nennt man Fachberater. Also ich war im Außendienst tätig und habe Bäckereien beraten. Und in Corona hat sich unser Job ganz stark verändert und hat sich nicht mehr, also für mich zumindest nicht mehr so richtig erholt. Und ich hatte dann in den Corona-Jahren einfach viel Zeit darüber nachzudenken, wie es denn weitergehen soll beruflich. Und da hat sich mehr und mehr der Gedanke bei mir festgemacht, dass Selbstständigsein vielleicht doch was wäre, was ich zumindest mal ausprobieren sollte. Und ich wollte keine eigene Bäckerei aufmachen. Aber ich wusste gut, ich habe so viele Jahre jetzt auf dem Beruf gearbeitet, kann bestimmt auch das eine oder andere. Und es wäre ja totaler Quatsch, das einfach ganz wegzuwerfen. Also irgendwas in dieser Lebensmittel-Brotbubble sollte schon bleiben. Und in Corona haben ja ganz viele Leute auch angefangen zu backen. Und Freunde von mir haben mich in der Zeit ganz oft angerufen, weil sie auch angefangen haben zu backen und haben mich halt nach irgendwelchen Tipps gefragt oder haben mir Fotos geschickt und haben gesagt, hier, das und das ist passiert, was kann ich anders machen? Und es waren so 3, 4 Freunde, aber immer wieder die gleichen Fragen von verschiedenen Menschen. Dann habe ich halt irgendwann zu denen gesagt, ey, lasst uns doch einfach alle zusammenkommen. Ich organisiere uns eine Backstube, dann gehen wir da rein und ich zeige euch einmal allen den kompletten Prozess, ein Brot zu backen von Anfang bis Ende. Und dann klärt sich ganz vieles. Und das war letzten Endes der erste Backkurs, nur dass es dort noch keine Business-Idee war. Aber wir sind halt dort gewesen, haben dann zusammen gegessen und daraus ist die Idee einfach entstanden, weil ich dachte, wenn die, meine Freunde, diese Probleme haben, dann haben andere Leute diese Probleme bestimmt auch. Und anscheinend findet man im Internet Ja, was heißt nicht verlässliche Quellen, aber man findet halt einfach, weil es ja auch ein komplexer Prozess ist, man findet halt sehr, sehr viel Material, man findet sehr viele Techniken und als Anfänger, wenn man gar nicht weiß, wo man anfangen soll, das frustriert halt. Und daraus ist dann am Ende des Tages halt dieses Format entstanden, Backkurse zu geben.
Ich kann mir auch vorstellen, dass in der Corona-Zeit das auch gut von Unternehmen angenommen wurde, oder? Weil da gab es ja viele Teams oder viele Unternehmen, die dann auch viel im Homeoffice gemacht haben. Und dann stand auch zum Beispiel die Frage im Raum, ja, wie machen wir jetzt unser Unternehmensfeier? Und wenn du das online anbietest, muss das ja gut angenommen worden sein, oder?
Nee, ich habe die, also bis ich gegründet hatte, war Corona schon wieder vorbei.
Ah ja,
Das
okay.
waren Präsenzkurse dann sofort. Also ich habe, bis das dann gereift ist, ne? Also die Idee war dann zwar da, aber bis das wirklich gereift ist und dann auch der Mut da war, um wirklich zu kündigen und es dann zu machen, das hat eine ganze Weile dann noch gedauert, ja. Und dann war Corona schon wieder vorbei. Ich glaube schon. Über ein Jahr ist dann auch vergangen gewesen, bis es dann wirklich soweit war. Ich hatte auch 6 Monate Kündigungsfrist und so. Da ging schon
Ja.
die Zeit ins Land, ja.
Ja. Okay, jetzt bietest du aber beides an, also sowohl vor Ort als auch online. Wie ist es, wenn bei dir zum Beispiel so ein Team vorbeikommt und die bei dir das Backen lernen? Was beobachtest du da? Also was, ja, was sagen die Teams vielleicht auch zu dir nach dem Kurs?
Also was ich ganz, was immer wieder das Gleiche ist, dass, also oft habe ich Firmen da, die Tätigkeit machen, die ganz viel am Schreibtisch stattfinden. Ja, das sind Steuerberatungen, Finanz, Jobs, irgendwas, Anwaltskanzleien oder so, ja. Und die sagen mir eigentlich immer davor schon, ja, die Person, mit der ich spreche, das ist aus dem HR oder manchmal auch mit dem Chef selber, dass sie was machen wollen, wo sie handwerklich tätig sind, wo sie gemeinsam an einer Sache arbeiten, weil oft auch, ne, arbeitet man in verschiedenen Abteilungen und kennt sich nur vom Telefon, von E-Mails und so weiter. Und dann kommen die da halt zusammen und können eine Sache gemeinsam machen. Und vor allen Dingen, dort sind alle auf dem gleichen Stand, ja. Also niemand kann über den anderen lachen, niemand kann über den niemand ist weiter als der andere, alle sind halt im gleichen Boot und deswegen ist halt immer eine lustige Veranstaltung so. Und vor allen Dingen, man sieht halt am Ende des Tages, nach den 3 Stunden, was wir dann brauchen, sieht man ein Ergebnis. Und diese Ergebnisse, da sind die Leute halt immer begeistert davon, dass sie selber es geschafft haben, halt so ein Brot dahin zu legen und dann wird es noch gegessen und dann sind eh alle gemeinsam happy damit, ja.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja.
Vor allen Dingen siehst du das ja, wenn du irgendwie in einer Kanzlei oder so arbeitest, ja, dann hast du halt Papier irgendwie. Naja, das ist nicht so zufriedenstellend.
Ja.
Und wie ist das bei dir? Du bietest das ja nicht alleine an und du hast ja auch Angestellte. Wie funktioniert das in der Zusammenarbeit?
Also, ich sag mal jein, ja. Es ist alles im Aufbau. Ich habe Angestellte, aber die sind nur, also was heißt nur in Anführungszeichen, ne, die unterstützen mich in operativen Geschichten. Ich habe zum Beispiel jemand, der mich im Marketing unterstützt. Leute fürs Performance-Marketing. Dann habe ich eine Werkstudentin, die mich in den ganzen grafischen Sachen unterstützt, also die quasi dem Performance-Marketing zuarbeitet. Und ich habe jemanden, der sich um den Versand kümmert, weil wir hinter der Marke einen Online-Shop haben, also unseren eigenen Online-Shop gebaut, wo Backprodukte verkauft werden, also nicht gebackene Produkte, sondern Utensilien, die man zum Backen braucht, ne? Gärkörbe, Teigschaber oder so Sachen. Und da habe ich jemanden, der zweimal die Woche die Lagerarbeiten macht, also den kompletten Versand dort halt übernimmt und so, ja. Aber diese Haupttätigkeit, die Kurse geben, das macht komplett ich selber.
Na, das ist ja super. Dann wissen die Leute, die da teilnehmen, direkt, okay, ich habe den Chef und der
Ja.
weiß, wie es geht. Das ist ja gut, weil du bist ja dann auch deine Personal Brand und dann sagen die Leute auch, ich möchte es gerne bei Annie machen.
Ja,
Ja.
genau. Das ist halt Fluch und Segen zugleich. Ja, auf der einen Seite hat man sehr viel Kontrolle. Also man ist ja ganz nah am Kunden dran. Man weiß ja sofort, was der Kunde will. Und vor allen Dingen, ich als Gründer habe ja einfach auch im Kopf, was will ich übers Jahr für Produkte launchen oder was ist finanziell möglich, was ist strategisch, logistisch möglich. Und deswegen natürlich mit solchen Gedanken im Kopf höre ich ja ganz anders dem Kunden zu, der da bei mir im Backkurs ist. Das hat halt einen Riesenvorteil. Aber der Nachteil an so einer Personal Brand ist natürlich auch, dass es schwer zu skalieren ist, weil man einfach selber dann immer da sein muss. Das ist halt natürlich die Schwierigkeit. Glücklicherweise haben wir jetzt darüber halt den Weg gefunden, dass wir halt jetzt auf den Online-Weg auch mitgehen. Das löst das Problem ja so ein bisschen.
Und wie ist das für dich? Du hast ja jetzt die verschiedenen Tätigkeiten auch ja abgegeben. Fällt dir das persönlich leicht? Ja.
Ja, also es fällt mir sehr leicht. Ich freue mich extrem, dass ich es abgeben konnte. Also das sind teilweise halt Sachen gewesen, zum Beispiel wenn man Performance-Marketing betrachtet, das ist so ein unfassbar komplexes Thema. Hätte ich niemals so tief reingehen können. Also das einfach von der Zeit her auch nicht. Und das war für mich ein riesiger Gamechanger, als ich das abgegeben habe an Leute, die sich da wirklich auskennen, die Profis in dem Bereich sind. Und von dem her war das einfach nur eine Erleichterung. Und auch den Versand jetzt zum Beispiel, ich erinnere mich an Zeiten, also das ist ja alles nicht so lange her, ja, noch letzten Winter habe ich die Pakete selber versendet. Und ich musste aber gleichzeitig ja auch die Produkte produzieren. Und alles musste manchmal zwischen Tür und Angel passieren. Das war halt auch ultra stressig. Und bis in die Nacht rein habe ich irgendwelche Etiketten gedruckt und meinen Versand organisiert und so. Das sind halt Dinge, da war ich einfach nur froh, dass ich es abgeben konnte und mich darum halt nicht mehr kümmern muss. Dass ich genau weiß, zum Beispiel jetzt, du hast ja vorhin nochmal kurz erwähnt, ich war letzte Woche im Urlaub und habe einfach, während ich im Urlaub war, habe ich einfach online gesehen, dass die Bestellungen versendet werden. Das ist halt natürlich auch ein total gutes Gefühl, ja.
Das ist natürlich auch ein Riesenkraftakt, wenn du alles alleine aufgebaut hast. Und hört
Ja.
sich ja dann immer so toll an, oh, Unternehmer und Gründer. Das ist aber ganz viel Energie, die da reinfließt, auch körperlich, mental. Gab es da Momente, wo du gesagt hast, oh, am liebsten, nee, was habe ich denn hier gemacht? Ich schmeiße alles wieder hin und bin wieder angestellt. Und warum hast du dann auch weitergemacht?
Ja, also diese Momente gab's auf jeden Fall. Da war auch letztes Jahr war ein großer so einer Moment, wo wirklich, so wie du es gesagt hast, die Gedanken wirklich da waren, soll ich den Weg so weitergehen oder soll ich nicht doch wieder ins Angestelltenverhältnis gehen? Aber für mich war, ich weiß gar nicht genau warum, aber die Entscheidung war sehr schnell gefallen, dass wieder ins Angestelltenverhältnis ist keine Alternative. Dafür habe ich zu viel Potenzial in dem ganzen Projekt gesehen. Und wenn man sich dann mit anderen Unternehmern unterhält, das ist auch wichtig, weil man dann merkt, dass diese Probleme jeder Unternehmer kennt, dass das Herausforderungen sind, für die es erstens Lösungen gibt, ja, und über die man dann einfach hinweggehen muss und sich dann auch bessere Zeiten einstellen. Das hat mir sehr stark, also dieser Austausch hat mir extrem geholfen, dass es jetzt kein Ende hier haben muss, sondern dass es nur eine Herausforderung ist. Und wenn sich das Mindset dann so ändert, dann ist plötzlich viel leichter, über solche Zeiten halt durchzugehen, ja. Und ich glaube, gerade in Gründungsjahren, so in den ersten 3 Jahren, gehört es einfach dazu. Ja, man hat so, so viele Herausforderungen, gerade wenn das Rad anfängt, sich zu drehen. Dann werden es eigentlich, man hat jeden Tag, man kann sich einen Plan machen, aber jeden Tag kommt eine neue Herausforderung. Das gehört halt irgendwie dazu, aber wenn man halt lernt, die Herausforderung dann auch zu meistern, dann macht es halt einfach am Ende des Tages übelst Bock, genau das zu machen, ja, Lösungen zu finden für verschiedene Probleme. Zumindest ist es bei mir halt so. Ja, und das war, also letzten Endes war es, glaube ich, das Potenzial, was ich gesehen habe in dem ganzen Konstrukt, was mir gesagt hat, ich muss da dranbleiben. Ja.
Ja, also wenn ich mir auch deine Seite da anschaue, dann finde ich auch, es ist ein rundes Produkt. Also wie du sagst, ihr bietet ja Backprodukte an, dann die dazugehörigen Backutensilien, dann eben die verschiedenen Workshops. Ja, also das glaube ich, ist eine tolle Sache. Vor allen Dingen, wie du vorhin schon gesagt hast, viele sitzen halt einfach nur im Büro rum. Ich meine, du hast ja auch Bürotätigkeiten. Wenn du das jetzt so vergleichst, was sagst du, was ja macht noch so den Mehrwert von dieser Tätigkeit aus, vom Backen?
Also für mich jetzt den Mehrwert, was
Nee.
ich an der Sache sehe, also also einerseits die Freiheit, mich zu entwickeln, ja, wenn ich halt, wie zum Beispiel, ja, das waren mal nur Kurse, nur stationäre Kurse. Und jetzt ist ein Online-Shop mit dran. Also ich hab ja die Möglichkeit, es zu entwickeln in die Richtung, wo ich will. Jetzt kommt durch einen Online-Shop, kommen neue Themen, mit denen man sich befassen muss. Man wird nur schlauer, ja, und so kann man sich halt in die Richtung entwickeln, in die man gehen möchte. Ja, jetzt als nächstes steht ist das große Projekt, dass wir Online-Kurse aufbauen. Man muss ja nicht in so eine Richtung gehen, aber man hat halt die Möglichkeit. Und das ist für mich schon ein riesen Mehrwert, dass ich selber entscheiden kann, welche Teile des Geschäftes will ich ausbauen. Ja, ich meine, im Angestelltenverhältnis hatte ich das all die Jahre nie, ja. Da gab es immer irgendjemanden, der einen halt gebremst hat, weil er ein Vorgesetzter war und anderer Meinung war. So, ja. Und man konnte halt nie den eigenen Projekten in kompletter Fülle nachgehen, ja. Und als Unternehmer, du führst ja auch keine Ego-Kämpfe mit irgendjemandem oder so. Du kannst für dich einfach selber entscheiden, welcher ist der richtige Weg fürs Unternehmen und welchen Weg will ich da gehen?
Und wie entscheidest du das? Also guckst du da strategisch, was wird gerade gefragt, oder gehst du da vielmehr so nach dem Gefühl, dass du sagst, ach, das kenne ich schon aus meiner Erfahrung heraus und das fühlt sich jetzt irgendwie so gut und richtig an, das mache ich jetzt einfach so, oder wie machst du das?
Also, anfangs habe ich es ganz viel aus dem Bauch raus gemacht. Hat, sage ich mal, irgendwie dann auch immer funktioniert. Aber jetzt gehe ich viel strategischer an die Dinge ran, ja, weil ich sage es mal so, wenn es ganz, ganz klein ist und man entscheidet sich für ein Produkt und man kauft halt eine kleine Menge von einem Produkt oder man entwickelt ein Produkt, dann ist es ja kostentechnisch alles überschaubar und entweder es funktioniert oder es funktioniert halt nicht, so reißt man sich kein Bein aus deswegen. Aber je größer die Zielgruppe wird, desto höher werden ja auch die Budgets, die man braucht, um ein Produkt zu entwickeln, um sich ein Produkt auf Lager zu legen. Man wird immer professioneller, ja. Das ist ja nicht nur das Produkt an sich. Man will dann ein Branding auf dem Produkt haben, dann will man eine schöne Verpackung haben und so weiter. Und das geht auch alles immer erst in bestimmten Stückzahlen. Und schon allein deswegen gehen die Budgets dann hoch. Das heißt, man muss sich dann viel genauer überlegen, welche Produkte machen Sinn, was wird gekauft. Vermutlich, ja, es sind ja immer Wetten, die man irgendwie eingeht. Aber ich gehe da jetzt schon ganz anders dran, auch zu überlegen, zu welchem Zeitpunkt, ja, also wann schaltet man vorher die Kampagnen, wann ist wirklich der Release und dann kommt es halt nicht mehr auf einen Monat früher oder später an, sondern wichtiger ist, dass das Marketing gut gebündelt ist und auf den Zeitpunkt dann gut hinführt, egal wann der dann ist, ja.
Da hast du ja auch gesagt, du hast ja Leute, die dir dabei helfen. Da ist ja dann auch wichtig, dass du dich auf sie verlassen kannst. Hast du ja auch gesagt, die verschicken die Produkte und so weiter. Wie entscheidest du da, mit wem du zusammenarbeitest?
Also externe Dienstleister, das entscheide ich halt aus dem Gespräch raus, worauf ich immer achte. Beim Erstgespräch hören ja Dienstleister immer einfach, sage ich mal, erstmal zu, machen sich ihre Gedanken. Und im Zweitgespräch achte ich immer sehr stark darauf, ob sie die Sonderwünsche, die ich meistens halt so habe, wirklich verstanden haben oder ob sie einfach nur ihren Schuh runterleiern. Und da sieht man halt, also da sieht man wirklich ganz oft einfach diese Unterschiede. Ja, die Leute, die ihr Konzept haben, die fahren das einfach ab oder die Leute, die sich wirklich in dein Produkt reindenken. So. Und ich arbeite dann natürlich lieber mit denen, die sich genau ins Produkt reindenken. Das waren jetzt auch zum Beispiel die meinen Online-Shop neu gemacht haben. Da hat man auch sofort gemerkt, dass die sich genau in das Thema reingedacht haben und sich vorgestellt haben, was könnte ich brauchen und haben dann halt natürlich den Nerv genau getroffen, so sowas. Und wenn es um Angestellt geht, da weil es ja alles sehr klein ist. Ich habe noch keine Bewerbungsgespräche oder sowas geführt, sondern das ging immer über irgendwelche Empfehlungen. Ja, ich habe ein ziemlich großes Netzwerk, mit denen ich mich einfach viel unterhalte, und wenn, und dann hat man sich die Leute halt so einfach gegenseitig empfohlen.
Ja. Das ist ja sowieso dann oft das Beste, wenn jemand sagt,
Ja.
hier, komm, der hat bei mir schon irgendwie abgeliefert und der ist
Ja.
zuverlässig.
Ja, voll.
Weil irgendein CV kann ja immer schön aufpoliert sein, dann klingt alles super und dann kann die Person nachher
Ja.
wenig bis nichts.
Ja, voll. Und das sind ja bei mir auch halt kleine und Teilzeitpositionen und so. Ja, das ist ja alles
Ja.
noch nicht, das ist ja noch nicht wirklich groß. Ja, das ist ja alles immer noch in den, auch wenn es wächst und so weiter, aber es ist halt
Ja.
vieles trotzdem in den Startlöchern noch so gerade, ja, oder in den Anfangs, in den ersten Gehversuchen. Ich hatte im Winter war das ganz interessant, weil im Winter, da ist halt mein Hauptgeschäft, ja, da habe ich die meisten Kurse, da habe ich einen Weihnachtsstollen, den ich verkaufe, der halt in großen Mengen durch Deutschland versendet wird. Und das ist halt einfach die größte, wichtigste Zeit. Und letztes Jahr ist die Stückzahl der Stollen so hoch gegangen, wie ich es auch überhaupt nicht erwartet hatte. Und da war es halt ultra schwer, den ganzen Versand, die Verpackungen und so weiter, das alles zu handeln gleichzeitig. Und ich war auf einem Weihnachtsmarkt und habe dort verkauft, ja, immer sonntags. Und da waren natürlich um mich rum andere Stände und dann unterhält man sich. Und da habe ich Leute kennengelernt, die haben dort halt verkauft, aber du hast gemerkt, die verkaufen dann nicht ihr eigenes Produkt, sondern die verkaufen halt für jemand anderen. Und dann habe ich die gefragt, warum sie das denn machen. Und die haben halt gesagt, naja, das machen sie halt so über das ganze Jahr und unterstützen hier und da, um sich ihre Urlaube zusammenzusparen. Und das waren dann immer so Zeichen für mich, ey geil, hast nicht auch Lust, bei mir mal was zu machen, so 8 Stunden irgendwelche Pakete zu packen oder so, ja. Und so
Ja.
habe ich mir dann in der Hauptsaison Leute abgeworben. Und mit denen habe ich halt auch immer noch Kontakt, ja. Also wenn die Zeit wieder kommt, dann haben die auch wieder Bock, was zu machen.
Ja, super.
Ja.
Jetzt hast du schon den Stollen erwähnt. Zu Ostern hattest du ja, jetzt muss ich mir überlegen, Oster? War es ein Oster?
Osterschnitzel.
Ah ja, okay.
Ja.
Wie kommst du da so auf deine Kreation durch? Urlaube oder durch deine Erfahrung? Wie überlegst du dir da so die Sachen?
Also, ich meine, der Stollen, der ist ja was Klassisches, ja. Das ist halt so ein typisches Weihnachtsgebäck. Der war zum Beispiel was, was ich nicht so extra entwickelt habe, sondern ich habe schon, während ich noch angestellt war, habe ich so privat einfach Stollen verkauft. Das hat man halt mal angefangen mit 20, 30 Stollen. Und das ist halt gewachsen, und das war natürlich dann halt irgendwie auch naheliegend, dass man dieses Konzept dann auch mit in die Firma halt übernimmt und das ein bisschen größer denkt dann. Und der Osterstriezel zum Beispiel, der war eine Variation aus diesem Geschäft, weil als das noch wenige Stollen waren, habe ich 5 verschiedene Sorten gehabt. Und als es größer wurde, habe ich gesagt, ich fokussiere mich auf eine Sorte. Und die rausgeflogen sind, da haben mich halt immer wieder Leute gefragt, was denn mit denen ist. Und dann habe ich gedacht, gut, vielleicht mache ich einfach aus der bestverkauften, von den aussortierten, einfach ein neues Produkt. Und das wurde dann der Osterstriezel zum Beispiel. Ja, und jetzt kommen im Herbst, kommen neue Keksboxen. Die sind zum Beispiel die Idee dafür, das ist eine Kooperation mit einer Influencerin aus dem Bereich, die letzten Endes einen Produzenten sucht, aber auch einen Sparringpartner, der sich halt in der Lebensmittel, Herstellungsbranche auskennt. Und bin so mit ihr zusammengekommen. Und da sind halt die Sorten, die wir dafür anbieten, die sind so im Brainstorming so ein bisschen entstanden, ja, weil sie kennt den modernen Markt, junge Zielgruppen sehr gut und hat mir dann eigentlich nur so Geschmäcker zugeworfen, ja, also wie zum Beispiel schwarzer Sesam, Feige oder Matcha Strawberry, weil sie gesagt hat, das sind Dinge, die gerade sehr modern sind, wo halt im Internet viel darüber los ist und so. Und dann habe ich daraus quasi Rezepte entwickelt für Kekse. Ja.
Das ist ja auch zeitaufwendig, oder? Ich meine, das sind erstmal die Geschmäcker, aber du musst ja auch rausfinden, funktioniert das so zusammen und wie kannst du das alles verarbeiten, dass es dann auch schmeckt? Ist ja auch
Ja,
einfach.
es ist halt schon auch einfach viel Erfahrung, weißt du, ich bin ja jetzt schon auch 20 Jahre auf dem Beruf, und gerade ich war fast 10 Jahre Berater, und da habe ich so viel Rezepte entwickelt, habe so viel gesehen, auch von unseren Anwendungstechnikern damals, dass heutzutage die Entwicklungen für solche Produkte halt schon einfach sehr schnell gehen. Ja. Natürlich brauche ich bei sowas wie Strawberry Matcha zum Beispiel, weil ich mich mit Matcha jetzt auch nicht auskannte, da brauche ich auch dann zwei, drei Versuche einfach, um die richtige Menge Matcha rauszufinden. Aber das Rezept an sich, dass der Keks funktioniert, dass der Keks einen schönen Biss hat, schon irgendwie weich ist, nicht zu hart und so, das sind Dinge, die muss ich halt nicht mehr ausprobieren. Ja, da weiß ich schon, wie ich das Rezept aufstellen muss, dass es funktioniert.
Okay. Ja, was ich mir auch vorstellen könnte, ich hatte letztens gehört, dass ein Parfümhersteller, die nutzen auch AI für sich, dass sie die ganzen Parfüm ja Kombinationen dort hinterlegt haben und da ja werden sie auch super dabei unterstützt, aber natürlich die Erfahrung, die du hast, kann ja auch ja die AI nicht so abdecken. Aber nutzt du da auch ChatGPT oder andere Sachen?
Also ich nutze ganz viel AI-Tools, aber jetzt nicht speziell beim Rezepte entwickeln. Also ich nutze halt ChatGPT und Gemini und so Sachen für ganz viel, was Formulierungen angeht. Ja, also die kompletten Inhalte auf dem Online-Shop, die Texte, Etiketten für Produkte und Newsletter, Marketing, alles, was Marketing betrifft und so weiter. Also da benutze ich ganz viel so Sprachmodelle. Ich benutze ganz viel Bildgenerierung auch, einfach um Fotos vom 1:1-Format ins Querformat zu machen, um zu erweitern, um Hochformat rauszumachen, Sets zu bauen und so weiter. Also da kann man schon sehr, sehr viel mit AI machen. Bei der Rezeptentwicklung selber aber, also ich will nicht sagen, ich weiß gar nicht, ob die das so gut können. Ich habe es noch nicht so richtig ausprobiert, weil ich brauche es halt einfach nicht. Also bevor ich das nach AI sage und das überprüfe, ich weiß ja zu 100%, wie ich selber schreiben muss. Und deswegen mache ich es lieber selber. Aber ich tue auf jeden Fall so Strukturen. Weißt du, wenn ich ein Rezept habe, dann schreibe ich es grob zusammen, jag das halt durch eine AI durch und dann kriege ich es halt irgendwie in einem geordneten Format das schon.
Und
Ja.
spart ja auch total Zeit, was ja auch
Ja,
top ist.
voll, total, ja.
Wie ist es, wenn jetzt was schief geht? Also sowohl, keine Ahnung, im Büro, aber auch beim Backen. Wie gehst du damit um?
Also ich sag's mal so, wenn was schief geht für mich, dann muss ich halt irgendwie damit klarkommen und eine Lösung dafür finden, ja. In einem Backkurs, wo Leute da sind, vor Ort, wo man ja abliefern muss, da sollte halt nichts schief gehen, ja. Aber am Ende des Tages ist halt trotzdem so, auch in den professionellsten Backstuben, es passieren Fehler. Das kann halt passieren, ja. Und wichtig ist immer nur, dass man es halt erklären kann. Es geht nicht um Schönreden oder so. Es geht da schon darum, natürlich für den Fehler, also da den Fehler zu sehen, aber dann halt einfach auch erklären zu können, ja. Und dann ist die Sache auch völlig in Ordnung, weil am Ende des Tages sind wir alle nur Menschen und dann passieren Fehler.
Also da auch wirklich mit transparent umzugehen
Ja,
und zu
absolut.
sagen,
Absolut,
warum ist
ja.
was passiert.
Ja. Das war auch, wo ich noch Fachberater war, ja, da muss man sich ja überlegen, da hat mich ein Kunde ja einbestellt, um irgendwelche entweder Rezepte vorzustellen oder um Probleme zu lösen. Und da passieren natürlich auch mal Fehler, ja, weil auch Teige, das ist halt kein Metall, ja, das ist eine lebendige Materie, wo es auf viele Parameter ankommt. Und dann kann man sich halt auch mal in der Entscheidung natürlich täuschen. Und wenn da Dinge schief gehen, dann muss man halt einfach dafür gerade stehen und muss sagen, okay, das und das ist schief gegangen, aber wichtig finde ich halt immer, dass man dann auch ein Lösungsangebot hat, ja, dass man sagen kann, hey, pass auf, heute ist dies und das schief gegangen. Morgen habe ich vielleicht keine Zeit, aber ich gucke, dass ich am Freitag nochmal komme und dann backe ich dir das nochmal und wir gucken es uns dann nochmal an. Oder auf mein Business jetzt umzumünzen, was mir da gerade einfällt. Ich habe natürlich auch mein Feedback, was so nicht sein sollte, ja, wie zum Beispiel, dass der beim Osterstriezelversand jetzt, da ist halt passiert, wir haben zu der Hauptzeit, wo wir versendet haben, ist plötzlich das Wetter umgeschlagen und wir hatten 15 Grad. Das ist halt für so ein Gebäck einfach tödlich und Dann ist auch passiert, dass bis mein Gepäck, wenn es am Donnerstag versendet wurde und DHL es bei sich übers Wochenende stehen hatte, je nachdem, wo das stand, dann ist beim Kunden angekommen und der ganze Zucker war verlaufen. Das ist natürlich total, also das sollte nicht passieren, ja, definitiv. Und ich für den Kunden super ärgerlich. Für mich ist ja auch nicht toll. Ich freue mich darüber natürlich nicht. Aber wichtig ist halt dann sofort eine Lösung für den Kunden parat zu haben, ja, und dass man ihm halt verschiedene Angebote macht. Und das nicht einfach nur, ja, wir überweisen dir das Geld zurück, sondern vielleicht so, hey, ich meine, Ostern war dann rum, ja. Das heißt, das Gebäck oder die Zeit war vorbei, aber dass man ihm halt anbietet, dass er dafür im Winter neue Stollen kriegt, nochmal for free zusätzlich oder so, ja. Oder halt einfach mit ihm in Dialog geht und guckt, wie kann man die Sache halt wieder gerade bügeln, weil einzig ja sicher, man kann es ja nicht rückgängig machen, dass es passiert ist. Man muss dann nur transparent und gut damit umgehen, finde ich.
Ja, danke, dass du das jetzt auch so geteilt hast, weil ich glaube, das würden manche nicht so einfach sagen. Aber so ist es ja einfach, dass Sachen auch schief gehen. Und dann gibt es ja aber auch Unternehmen, die dann einfach nicht mehr reagieren und sagen, oh Gott, ja, hier kam eine Beschwerde rein. Oder dann noch sagen, damit habe ich gar nichts zu tun, war DHL.
Ja.
Ja, im Endeffekt schon, aber trotzdem kommt ja das Produkt dann von einem. Und das, ja, ich glaube, wie du damit umgehst, so wird der Kunde ja dann auch gehalten und gesagt, ja, okay, ist menschlich passiert. Trotzdem leckeres Produkt bestelle ich wieder.
Total. Und das ist gut, gerade was du ansprichst, ja, dann zu sagen, ja, das war DHL. Ich meine, ich hatte auch Fälle im Winter, war das zum Beispiel, da hat DHL einfach, weil die holen natürlich bei uns die Pakete ab, wir bringen die ja nirgends hin. Und wenn die mal einen Tag nicht kommen und du hast halt hunderte Bestellungen da stehen, ja, die kommen nicht dann einfach am nächsten Tag. Wenn die an einem Tag auslassen, dann warten die bis zum nächsten Liefertag oder wenn du nichts gebucht hast, kommen die halt einfach mal nicht. Und ich hatte es schon, dass die eine ganze Woche nicht kommen. Dann wird aus 100 Paketen hast du dann halt plötzlich zwei Paletten stehen. Und wenn dann das nächste Mal ein Lieferfahrzeug kommt, dann sagt der, ja, da stehen zwei Paletten, die kriege ich gar nicht ins Auto rein. Das hat einen riesen Rattenschwanz. Und jetzt kannst du natürlich zum Kunden sagen, ja, DHL hat die Pakete nicht abgeholt, aber am Ende des Tages interessiert ihn das nicht, wie wir unsere Logistik organisieren. Und deswegen muss man halt einfach für solche Sachen dann Lösungen finden. Und gerade der Punkt, dass wenn der Kunde mir eine E-Mail schreibt, ich antworte in den allermeisten Fällen am gleichen Tag. Also es kommt selten vor, dass ich bis zum nächsten Tag brauche, zu antworten. Und das mache ich auch selber, eben wegen ganz nah am Kunden dran sein. Die richtige Lösung parat haben, nie genervt zu wirken und so. Das sind halt immer so Sachen, was ich finde, sind im Kundensupport extremst wichtig und sehe ich auch selber als Kunde bei anderen Unternehmen, geht halt ganz, ganz viel unter in dem Bereich. Und was passiert denn dann so, wenn man als Kunde eine schlechte Erfahrung im Kundenservice hat? Man erzählt schlecht darüber, man kauft nicht mehr dort und du hast den Kunden halt einfach für immer verloren in dem Moment.
Ja, wichtiger Punkt.
Ja.
Und es wird ja nicht nur versendet, es wird ja direkt vor Ort auch was hergestellt, in den Events auch. Wie ist das? Bietest du das nur in Berlin an oder sagst du auch, wenn ein Team sagt, ja, wir brauchen dich in Dresden oder so, mietest du da dann auch Backräume an und wird das dann dort gemacht oder wie sieht das so aus?
Das ist aktuell, sage ich mal, ist nur in Berlin. Ich habe jetzt auch nicht feste Pläne, das weiter auszurollen, weil ich mich gerade eben mehr auf Online-Sachen fokussiere, wobei Berlin auch nicht zurückgefahren wird. Ja, die Menge, die wir jetzt Backkurse da machen, die wird schon die gleiche bleiben. Aber in andere Städte ausrollen hat einfach ganz viele Herausforderungen. Ja, das fängt schon an bei einer Location finden. Ich habe es in Berlin halt relativ einfach, weil ich durch meine Beratungstätigkeit kenne ich hier so gut wie jede Bäckerei persönlich und habe in viele Bäckereien halt lange, lange Kontakte, wo man einfach das Vertrauen auch hat und sich da einmieten kann. Ja, man könnte natürlich auch, es gibt immer so Kochstudios und so, aber die sind halt oft nicht darauf ausgelegt, Backkurse zu machen. Die haben halt dort eher das Equipment für Kochkurse. Und das ist halt was, wo ich einen großen Respekt davor habe und auch einfach vom Skalierungshebel her nicht so, also es ist nicht meine erste Priorität, sage ich mal, ja. Einfach von der Kostenstruktur her. Da macht gerade aktuell macht online da mehr Sinn für mich.
Und wie ist es bei den Online-Kursen? Kriege ich dann als Teilnehmer das Paket zugeschickt vorher und dann backe ich damit oder muss ich das dann jeder selber vorher besorgen?
Nee, online heißt ja, also man muss es mal in Vergleich ziehen. Du hast ja die Class, wenn ich sie vor Ort gebe, dann stelle ich alles bereit und die Leute kommen und dann backen wir gemeinsam. Wenn aber jetzt jemand von zu Hause aus arbeitet, geht es ja darum, dass sie wollen ja Wissen generieren, ja. Also deswegen kommen auch die Leute in meine Präsenzkurse, nur dass wir es da gemeinsam machen. Aber im Online-Kurs ist ja letzten Endes halt ein Videoformat, wo die Leute halt ganz genau sehen aus drei verschiedenen Kamerawinkeln. Einerseits, was erzähle ich, ja, was erkläre ich, warum mache ich was, wie ich es mache, und dann aber auch in Nahaufnahme, wie mache ich das mit den Händen, damit sie halt wirklich auch optisch sehen, was wird jetzt da gemacht, und können dem halt ganz genau folgen und können vor allen Dingen, wenn sie was nicht verstanden haben, können sie halt immer wieder zurückspulen und so, ja. Aber am Ende des Tages geht es da um Wissenstransfer und Zutaten dafür, die man braucht, die müssen sie sich natürlich selber besorgen, wobei wir die auch im Shop verkaufen, aber darum geht es da nicht. Ja. Es geht halt um den Wissenstransfer. Und sonst braucht man halt außer den Rohstoffen, braucht man nicht viele Gadgets, ja, weil die Kurse sind immer so aufgestellt, also das ist so ein bisschen das Ziel davon, Leuten zu zeigen, wie sie Brot backen können, auf einfachem Wege, ohne große Investitionen tätigen zu müssen. Ja, es gibt natürlich Equipment, was ich empfehle, aber ich habe immer im Kurs einen alternativen Trick, wie man, also was man machen kann. Als ganz einfaches Beispiel: Wir arbeiten im Profibereich mit Gärkörben und im Kurs sage ich aber, hey, das ist ein geiles Gadget, das ist super für dies und das, aber du kannst einfach umgehen, indem du zu Hause eine Schüssel nimmst, ein Handtuch reinlegst und deinen Teig dann dort reinlegst. Das funktioniert genauso. Ja, und deswegen braucht man eigentlich halt nichts außer die Zutaten. Ja, Mehl, Salz, Wasser, Hefe.
Okay, also sind keine Live-Online-Kurse, sondern Online-Kurse, die du nach Bedarf abrufen kannst, was ja
Genau.
auch total Sinn macht, weil jeder hat ja ein anderes Tempo, jeder hat in der Freizeit ja, andere Zeitslots, ist ja auch von Vorteil, wenn ich mir das dann angucken kann, wenn ich gerade Zeit habe.
Ja,
Cool.
voll, genau.
Und auch gut, dass ihr da die Produkte auch direkt im Shop habt, weil das macht es ja dann auch noch mal leichter, dass der Verbraucher nicht überlegen muss, okay, ist das jetzt ein gutes Produkt oder nicht,
Ja.
weil es ist ja von dir schon angeboten.
Genau.
Ja, cool.
Und die Sache ist halt auch die, was du gerade angesprochen hast, ich verkaufe im Shop nur Produkte 100%, die ich auch selber benutze. Also da ist nichts drin, weil es trendy ist oder so. Ja, es gibt etliche Produkte, die sind in der Hobbybäcker-Szene halt einfach Trend und werden verkauft. Aber die nehme ich nicht auf, weil ich von denen einfach nicht überzeugt bin. So, ich nehme nur auf, mit was wir selber arbeiten und was für mich auch wirklich Sinn macht.
Jetzt hast du Trends gerade angesprochen. Jetzt muss ich wieder an die Kekse denken. Die kommen im Herbst dann raus. Sind die dann auch bei euch im Shop zu bestellen oder über die Influencerin, mit der du zusammenarbeitest, oder?
Genau, das geht über beide Shops. Also einerseits sie bei sich, aber sie sind auch bei uns im Shop.
Na, das wird ja dann auch spannend.
Das wird
Hört
richtig spannend.
sich Matcha, ja, Matcha Latte. Cool. Ja, also Anni, vielen Dank für den Einblick. Das war super vielfältig und also vielen Dank auch für die Ehrlichkeit, dass du auch sagst, ja, das und das läuft nicht, aber so löse ich das. Und das ist, glaube ich, für die Zuhörer, für mich war es auch total spannend, ein toller Einblick. Und ja, ich wünsche dir da ganz viele Teilnehmer, weil den Online-Kursen und auch bei den Vor-Ort-Kursen, also für euch Teams, die hören ja hier auch zu. Also bucht euch da einen Slot, wenn ihr in Berlin seid und backt doch einfach mal zusammen, weil, wie Anil sagt, da könnt ihr über Bereichsgrenzen hinwegschauen. Keiner hat da mehr Wissen. Ihr seid da alle auf dem gleichen Stand, da könnt zusammen Spaß haben und euch da auch besser kennenlernen. Ist doch eine richtig tolle Sache. Ja, und ansonsten natürlich auch in einem Online-Shop vorbeikommen oder vorbeischauen und da auch die Sachen bestellen. Das werde ich natürlich hier auch alles in den Shownotes verlinken.
Sehr cool.
Ja, dann vielen Dank an dich, Ani. Bist du noch an einer neuen, anderen Kreation dran gerade oder?
Also nichts nicht essbar, sage ich mal. Alles, was wir jetzt gerade dran sind, so in den Entwicklungen habe ich genannt. Ja, das sind halt der Shop wird aufgefüllt durch der nächste Launch sind eigene Mehle, die gute Qualität haben, einfach zwei Sorten und auch zwei Fertigbackmischungen. Das ist das nächste, wo jetzt kommt. Also das ist schon alles. Die Produkte sind fertig, die sind jetzt in der Abfüllung und werden wahrscheinlich Mitte Mai dann rausgehen. Und dann ist halt das nächste große Projekt halt, wo die Entwicklung abgeschlossen ist, wo der Launch dann halt eben im September ist. Das sind diese Kekse.
Cool.
Ja, und damit, ich meine, das Jahr rast ja immer. Und ich glaube, für mehr Projekte dieses Jahr sind gar keine Kapazitäten mehr.
Ja, sind ja auch schon 4 Monate wieder rum. Ist auch schon wieder
Ja,
Wahnsinn.
total.
Ja, super. Vielen Dank auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Ich werde auch immer mal wieder vorbeischauen in deinem Online-Shop. Macht ihr das bitte auch? Und ja, gebt uns auch gerne Feedback in den Shownotes oder schreibt uns auch gerne, ob ihr schon mal einen Backkurs gemacht habt und ob ihr euch da auch ja herantrauen würdet. Und ansonsten würde ich sagen, die Folge liken und auch teilen und beim nächsten Mal wieder reinhören, wenn es wieder heißt, It's Team Time, Baby.